39. Kapitel. Pietro, ein Freund. Pietro war seit jeher Frühaufsteher. Er liebte die Ruhe am frühen Morgen, genoss sein tägliches Ritual, in den neuen Tag zu starten. Den Wecker richtete er zwar, aber nur zur Sicherheit, man konnte ja nie wissen. Aber normalerweise erwachte er, bevor der Wecker klingelte. Draußen war es noch dunkel, aber man konnte bereits das Gezwitscher einzelner Vögel hören. Pietro liebte es, ihrem Gesang zu lauschen, die Augen geschlossen, wohlig im Bett eingekuschelt. Einfach für einen Moment alles um sich herum auszublenden, sich den Luxus zu gönnen, alle Probleme und Sorgen zu verdrängen. Das tat so gut, warum konnte man diese Leichtigkeit nicht für ewig haben? Nun gut, leider galt es, sich den Aufgaben des Lebens zu stellen. Mit einem tiefen Seufzer schlug er die Bettdecke zurück, schwang seine Beine über die Bettkante und ließ seine Füße in die Hausschuhe gleiten. Einen Augenblick hielt er inne, reckte und streckte sich, um dann mit einem weiteren Seufzer aufzustehen. Gemächlich schlurfte Pietro Richtung Badezimmer. Nachdem er sich auf der Toilette erleichtert hatte, wusch er sich die Hände und spritzte sich kühles Wasser ins Gesicht, um Schlaf und Müdigkeit endgültig zu vertreiben. Wie jeden Morgen betrachtete er sein Spiegelbild. Was war bloß aus dem vitalen, gut aussehenden Burschen von früher geworden? Naja, über sein Aussehen konnte er sich nach wie vor nicht beklagen, es war gepaart mit seinem Charme, galt er doch noch immer als ein beliebtes Objekt in der Damenwelt. Er war den weiblichen Wesen nie abgeneigt gewesen, das würde sich bis zu seinem letzten Atemzug nicht ändern. In diesem Punkt stand der gealterte Schwerenöter Pater Lucius in nichts nach. Sie kannten sich schon seit Kindertagen, hatten sich auf Anhieb blendend verstanden. Obwohl sie beruflich nicht ganz denselben Weg eingeschlagen hatten, blieben sie sich freundschaftlich über all die Jahre tief verbunden. Anziehen würde er sich später, zuerst brauchte er einen Kaffee, um endgültig wach zu werden. Vor kurzem hatte er sich eine kleine handliche Nespresso-Maschine angeschafft. Er war immer ein Skeptiker gegenüber Kapselkaffee gewesen, aber dann hatte er verwundert festgestellt, dass er ihm schmeckte. Der andere Vorteil war, dass er ohne langes Herumhantieren einen heißen Kaffee trinkbereit vor sich stehen hatte. Während die köstlich duftende braune Flüssigkeit in die Tasse lief, würde er die Zeitung holen und es sich draußen auf dem Balkon gemütlich machen. Die Temperaturen waren für diese Jahreszeit noch sehr angenehm, sie luden dazu ein wenig draußen Zeit zu verbringen. Wunderbar! Er machte es sich auf dem schmiedeeisernen Stuhl bequem, schlug die Zeitung auf und genoss seinen Espresso. Unglaublich, was auf der Welt so alles geschah. Naturkatastrophen, Staatsmänner, die ihre Macht missbrauchten, Krieg in Teilen Europas, akuter Wassermangel in Norditalien. Es war zum Haare raufen, manchmal wäre es wirklich besser, sich in eine Kristallkugel zurückzuziehen und einfach in seinem kleinen Universum zu leben. Nun ja, Pietro würde sich dem Augenblick hingeben, hier und jetzt, auf seiner kleinen freundlichen Insel über den Dächern Roms. Es war wie jedem Morgen ein erhabener Moment, wenn die Sonne über der Stadt aufging. Er ließ seine Lektüre sinken, bewunderte das farbenfrohe Spektakel, das sich ihm präsentierte, glänzende Ziegel und goldene Dachrinnen. Abrupt wurde er aus seinen Gedanken gerissen, der morgendliche Friede wurde durch das penetrante Klingeln des Telefons durchbrochen.
Perdonami Dio.
Wer in Gottes Namen hatte die Frechheit, um diese Uhrzeit anzurufen? Es widerstrebte ihm sehr, sich zum Telefon, diesem Quälgeist, zu bewegen. Da Pietro dieser Aufgabe niemand abnehmen konnte, würde ihm das Antworten aber nicht erspart bleiben. Also erhob er sich schwerfällig von seinem Stuhl, schaute wehmütig auf sein morgendliches Idyll zurück und verließ den Balkon, Richtung Wohnzimmer, wo sich das Telefon befand. Mit einem genervten
Pronto,
meldete er sich. Die Stimme, die er vernahm, kam ihm bekannt vor, aber es gelang ihm beim besten Willen nicht, sie einzuordnen. Bist du das, Pietro? Ich bin es, Lucius. Habe ich dich etwa geweckt? Jetzt war Pietro mit einem Mal hellwach. Am Telefon war Lucius, einer seiner ältesten Freunde. Pietro bemerkte schon nur anhand dieser drei Sätze, dass sein alter Freund ihm etwas Wichtiges mitzuteilen hatte. Nein, bin schon lange wach. Sitze gerade mit einer Tasse Kaffee auf dem Balkon. Was kann ich für dich tun, caro amico? Du hast immer noch gute Verbindungen zum Vatikan? Ich bräuchte deine Hilfe, um gewisse Schmuckstücke und andere Wertsachen in Schweizer Franken umzutauschen. Lass mich kurz überlegen, doch da fällt mir schon jemand ein. Aber du müsstest sicher persönlich vorbeikommen, ich würde dir einen Termin vermitteln und dich begleiten, erwiderte Pietro. Wie schnell könntest du in Rom sein? Ich würde mich noch heute um den Termin bemühen. Das wäre ja grandios, werde mich gleich nach den Zugverbindungen nach Rom erkundigen und gebe dir Bescheid, wann ich bei dir eintreffen werde. Sehen wir uns direkt am Bahnhof? Perfetto, so machen wir's. Dann bis bald, mit diesen Worten beendete Pietro das Gespräch. Er hatte sofort an Fabio gedacht, der für die Vatikanbank arbeitete. Fabio war diskret und verschwiegen, auf ihn konnte man sich immer verlassen. Und wie Pietro vermutete, war das Anliegen seines alten Freundes eher eine delikate Angelegenheit, die man mit Fingerspitzengefühl anzugehen hatte. Er trank seinen Espresso aus, stellte die leere Tasse ins Spülbecken und schloss die Balkontür. Pietro machte sich ausgefertigt, suchte all seine Sachen zusammen, die er für den Tag benötigte. Dann schnappte er sich die Schlüssel, schloss seine Wohnung ab und machte sich auf den Weg in den Vatikan. Es war immer noch sehr früh am Morgen, er begegnete keiner Menschenseele, bis er die Engelsbrücke überquerte. Da kam ihm ein Mann mit seinem Hund entgegen, sie befanden sich auf Gassitour. Sie grüßten sich und wünschten einander einen schönen Tag, dann gingen sie ihrer Wege. Nachdem Pietro die Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen hatte, stieg er die Treppe in den zweiten Stock hoch, wo sich sein Büro befand. Es wäre, Internet sei Dank, schon länger nicht mehr erforderlich gewesen, jeden Tag das Büro aufzusuchen. Aber Pietro konnte und wollte es nicht anders. Er wollte nicht einfach so in den Tag hinaus leben. Pietro fühlte sich immer noch zu höherem berufen, wollte noch etwas bewegen, seinen Mantel und den Hut hängte er an die Garderobe hinter der Tür. Dann nahm er in seinem feudalen Sessel hinter dem pompösen Eichenholztisch Platz und startete den Computer. Zuallererst schrieb er Fabio eine E-Mail, dass der ihn doch bitte nach seinem Eintreffen aufsuchen möge. Dann würde er sich die Wartezeit mit Recherchen im Netz vertreiben. Vielleicht würde er schon etwas erfahren, bevor ihm Lucius nach seiner Ankunft alle Einzelheiten erzählen würde. Wie hieß der Ort nun schon wieder, wo sich das Kloster von Lucius befand? Ah ja, da fiel es ihm wieder ein, er gab den Namen Bülwil in der Suchleiste ein und drückte auf Enter. Perdonami Dio, da war aber einiges gelaufen. Es gab mehrere Artikel, Polizeimeldungen und Augenzeugenberichte. Pietro traute seinen Augen nicht, konnte das alles wahr sein, was er da las? Wahrscheinlich war das nur die Spitze des Eisbergs. Er war schon sehr gespannt, was ihm Lucius berichten würde. Womöglich steckte er in großen Schwierigkeiten. Ganz vertieft in die unglaublichen Geschichten rund um Katakomben, Klöster und einen Verschwundenen, sie vergaß er die Zeit. Unbemerkt hatte der Büroalltag im zweiten Stock um ihn herum Einzug gehalten, auf dem Gang, vor seiner geschlossenen Bürotür, herrschte ein reges Treiben. Er wurde durch ein energisches Klopfen aus seinen Gedanken gerissen. Noch bevor er herein sagen konnte, wurde die Tür schwungvoll aufgestoßen, und Fabio trat mit federndem Schritt ein. Du hast mir eine Mail geschrieben? Habe mir gedacht, ich komme gleich persönlich bei dir vorbei, das ewige Hin- und Herschreiben nervt mich. Guten Morgen erst einmal, lieber Fabio, erwiderte Pietro schmunzelnd. Fabio wedelte nur mit seiner rechten Hand herum, das sollte wohl sein Guten Morgen bedeuten. Dann ließ er sich auf den Besucherstuhl vor Pietros Schreibtisch fallen. Was kann ich für dich tun? Pietro kam gleich zur Sache. Er erzählte Fabio vom morgendlichen Anruf seines Freundes. Sie mussten beide auf genaueren Einzelheiten warten, bis Pater Lucius in Rom eintreffen würde. Erst dann konnte man sich der Sache annehmen. Sie waren beide schon sehr gespannt, was für eine abenteuerliche Geschichte ihnen da wohl aufgetischt würde. Beide zuckten zusammen, als das Telefon klingelte. Pietro griff nach dem Hörer, meldete sich mit seinem Namen, wühlte dann auf seinem Schreibtisch herum, um Papier und Stift zur Hand zu nehmen. Es wurde nicht viel gesprochen, Pietro kritzelte ein paar Zahlen aufs Papier, dann verabschiedete er sich und warf den Hörer auf die Gabel. Ha, wenn man vom Teufel spricht. Nein, das mit dem Teufel habe ich nicht so gemeint. Lucius hat mir die Uhrzeit und die Zugnummer durchgegeben, wann er am Hauptbahnhof in Rom eintreffen wird. Dann werde ich dich begleiten und wir gehen in der Nähe des Bahnhofs in ein Restaurant. Ich kann es kaum erwarten, erklärte Fabio bestimmt. Als sie ein paar Stunden später in der Nähe der Stazione Termini, im Tavolinetto, Platz nahmen, bat Pietro seinen Bankerkollegen erneut um äußerste Diskretion. Wenn Pater Lucius den langen Weg unter die Füße nahm, um ihn in Rom noch gleichen Tags zu besuchen, ging es wohl wirklich um eine sehr geheimnisvolle Transaktion. Beinahe hätte er sein Mandelkornetto fallen lassen, als erneut das Telefon klingelte.
Sono qui, amico.
Begrüßte ihn Pater Lucius auf Italienisch. Er war des Italienischen mächtig, klar, er, der Lateinexperte, betrachtete es als Kinderspiel, andere indogermanische Sprachen von seinen Lateinkenntnissen abzuleiten. Nachdem ihm Pietro den Weg zum Tavolinetto beschrieben hatte, ging es nicht lange, und ein schwer atmender Pater Lucius betrat das Lokal. Pietro wurde sofort bewusst, dass sein Freund seit dem letzten Treffen gesundheitlich wohl einiges eingebüßt hatte, aber er stand auf und umarmte ihn strahlend.
Finalmente ci vediamo.
Endlich sehen wir uns, sagte er freudig und stellte ihm Fabio vor. Dann kamen die drei Männer ohne größere Umschweife zu des Pudels Kern, nicht aber, bevor Fabio sich vergewissert hatte, dass keine neugierigen Kellnerohren in der Nähe waren. Pietro sog kurz darauf die Luft zwischen den Zähnen ein.
Perdonami Dio, porca miseria.
Zischte er leise, das ist ja ein enormes Kapital. Als Banker hatte er sich angewöhnt, sich nicht allzu große Gedanken zur Herkunft von Geldern und Gütern zu machen. Er sah einen Großauftrag und er sah seine Provision, die er fraglos bekommen würde. Der Schatz, il tesoro, gehört wirklich niemandem mehr, beteuerte Pater Lucius, und gefunden hat ihn mein künftiger Schwiegersohn, il dottore Ambrosius Lemmer, fügte er stolz an. Du hast Kinder? Eine Tochter, sagte Pater Lucius bescheiden und blickte zu Boden. Die Augen von Pietro leuchteten, wie immer, wenn, egal in welchem Kontext, das Thema auf Frauen kam. Sofort spulte sich sein Kopfkino ab, und gezeigt wurde eine hübsche, junge Frau mit vollen Lippen, leuchtenden grünen Augen, wallendem Haar und einer üppigen Figur. Ja, antwortete Pater Lucius verlegen, wie das Leben halt so spielt. So ist es, du schweren Öter, lachte Pietro und blinzelte gutmütig über den Tisch. Dann kamen die Männer zur Sache. Sie rückten näher zusammen und schwiegen abrupt, als die Serviererin die bestellten Espressi vor ihnen absetzte. Das Treffen im Tavolinetto wirkte wie eine Verschwörung. Das Servicepersonal war sich aber derlei gewohnt, im Bermudas-Dreieck zwischen der Mafia, dem Vatikan und dem Mare Nostrum. Rasch kamen sie auf die Details zu sprechen. Insbesondere ging es darum, wie das Gold über die Grenze nach Italien geschafft werden sollte. Dass dafür weder ein Flugzeug noch ein öffentliches Verkehrsmittel in Frage kamen, war allen klar. Es blieb also nur die Option, einen unauffälligen Privatwagen einzusetzen, mit dem Risiko, dass er an der Grenze durchsucht werden würde, als Stichprobe. Gerade bei diesen Stichproben stießen die Zollbeamten immer wieder auf Erstaunliches, und gerade das machte den Beruf so interessant. Das Unerwartete, Unverhoffte, das mehrmals pro Tag ans Licht kam und das Leben bestimmter Menschen, oft allerdings zu deren Nachteil, für immer verändern konnte. Sie arbeiteten zu dritt einen konkreten Plan aus. Ein Auto zu mieten war kein Problem, und ebenso bestimmten die drei, wer sich ans Steuer setzen würde. Die Wahl fiel auf Sabea, weil Frauen grundsätzlich weniger Verdacht erregen als Männer, insbesondere dann, wenn sie allein unterwegs sind. Ob Sabea den Auftrag annehmen würde? Goldschmuggel in den Vatikan? Sie würde anschließend, und das war das viel größere Problem, mehrere Millionen Schweizer Franken zurück nach Bülwil transportieren müssen, diskret und unauffällig. Das schien den Männern ein Ding der Unmöglichkeit, und der Preis, wenn sie entdeckt und der ganze Plan scheitern würde, war ihnen eindeutig zu hoch. Ich sehe nur eine Banküberweisung in kleinen Häppchen, meldete sich Pietro zu Wort. Ein Millionchen da, ein Millionchen dort, schön verteilt auf verschiedene Konten. Glücklicherweise ist es ja noch immer so, dass das Bankgeheimnis in der Schweiz nur fürs Ausland abgeschafft wurde, im Inland aber vermutlich, zumindest inoffiziell, noch immer seine Gültigkeit hat. Pater Lucius war froh um seinen kundigen Freund, hatte er doch bisher noch kaum je mit irdischen Gütern zu tun gehabt. Gut, sagte er schließlich. Ich schicke dir meine Tochter in einem klapprigen Privatwagen, der niemandem auffällt. Ein seltsames Schaudern ergriff ihn, als er von seiner Tochter sprach. Es war der tiefe, erfüllte Stolz eines Vaters. Fabio sollte als Mittelsmann eingesetzt werden und im Tresor der Vatikanbank den Goldgeldtransfer vornehmen. Sabea würde ihren Privatwagen in einer bombensicheren Schleuse parkieren, den Blicken der Passanten entzogen, und sie würden sich sehr viel Zeit nehmen, um einen Teil des Papiergeldes, das wegen der großen Geldmenge nicht elektronisch an eine andere Bank überwiesen werden konnte, geschickt im Auto zu verstecken. Nachdem Fabio und Pietro eine kräftige Provision abgezwackt hatten, würde es endlich losgehen können mit der Modernisierung des Pflege- und Alterszentrums Elfenberg, wo Ambrosius Lemmer, mit Pater Lucius im Rücken, gleichsam als neureicher Investor würde auftreten können.